Die Bibel enthält vier Evangelien, das ist klar. Was nicht so ganz klar ist oder was meine Frage ist, welche Evangelien werden eigentlich heute verkündigt? Ich denke, das sind im Wesentlichen fünf. Ich bin jedenfalls mal so auf fünf gekommen. Und in welcher Beziehung diese fünf heute verkündigten Evangelien zu den Evangelien der Bibel stehen, das ist meine Frage. Und darum soll es gehen. Zunächst kurz zu den vier Evangelien der Bibel. Wir haben sie schon genannt. Will es jemand wiederholen? Welche das sind? Konfirmanden mussten es bei mir alle lernen. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Hat jemand ein Lieblingsevangelium davon, was er am liebsten liest oder hört? Und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen versuchen zu charakterisieren, was fällt euch da ein zu den verschiedenen Evangelien, was die kennzeichnet? Habt ihr da einen Eindruck oder irgendwas, eine Erkenntnis? Ich würde es mal ganz kurz zusammenfassen, ist heute nicht der Schwerpunkt, aber einfach mal so auch für einen selber vielleicht. Matthäus war der Zöllner, der alles verließ, um Jesus nachzufolgen. In Markus und Lukas Evangelium wird er Levi genannt. Er sieht Jesus vor allem als den, der die Schrift erfüllt hat. Es kommt ganz oft. Im Matthäus-Evangelium haben wir 29 direkte Zitate aus der hebräischen Bibel oder aus dem Alten Testament und 121 weitere indirekte Referenzen, wo man merkt, er hat das Alte Testament im Hinterkopf und bringt es hier zum Klingen. Matthäus stellt Jesus vor als den Davidssohn und den König der Juden. Matthäus schreibt für Gläubige oder neue Gläubige aus dem Judentum. Zum Teil waren das Konvertiten, die also aus dem Heidentum zunächst zum Judentum übergetreten waren. Also sein Evangelium lässt eine Tür offen oder öffnet eine Tür für Juden, um ihnen zu helfen, Nachfolger von Jesus zu werden und zu bleiben. Zugleich hat er aber auch die Menschen aus dem Heidenvolk und also uns im Blick, damit wir uns an unsere Wurzel erinnern, die aus dem Heidentum ja kommt. Und die Heiden kommen gleich, Matthäus 2, die Magier aus dem Osten, dann der Hauptmann, der Römische, da Kapitel 8 und zum Schluss Matthäus Evangelium geht hin zu allen Völkern. Also die sind im Blick, aber Schwerpunkt sind die Juden. Und da ist das Matthäus Evangelium das längste, was wir haben und auch das systematischste, wo also Redeblöcke und Wunderblöcke zum Beispiel abwechseln. Deswegen haben wir diese Reden, Bergpredigt und sowas. Markus, sein voller Name ist Johannes Markus, ist das kürzeste Evangelium. Wer es also schnell mal einen Überblick haben will, liest am besten Markus. Er war mit seinem Cousin Barnabas zusammen, auch mit Paulus und schließlich mit Petrus. Und von ihm hat er alle Informationen. Er ist vermutlich kein Augenzeuge. Manche vermuten, bei so einer kurzen Story bei der Verhaftung, da wird von dem jungen Mann geredet, der fliehen musste und sein Gewand hatte der Soldat und der floh nackt oder so ähnlich. Manche denken, dass er das war. Aber das weiß man nicht. Er schrieb für eine Gemeinde aus Juden und vor allem Heiden, wahrscheinlich in Rom und Italien und dort für die neuen Gläubigen oder noch Nichtgläubigen. Dann haben wir Lukas, er ist nach neuerer Forschung auch Jude, wie alle anderen Evangelisten und alle Schriftsteller des Neuen Testamentes übrigens. Von Beruf Arzt, historisch interessiert, weit gereist. Aber kein Augenzeuge, hat aber Paulus begleitet auf einen großen Teil seiner Reisen und hat jahrelang geforscht, das schreibt er, um sein Evangelium zusammenzustellen. Wahrscheinlich hat er zum Beispiel Maria auch befragt, die kommt relativ häufig vor. Er schrieb seinen Bericht an Theophilus, den Gottesfreund auf Deutsch. Und offensichtlich für Heidenchristen, also Leute, die nicht so aus dem Judentum kommen. Und er hatte ein besonderes Interesse an Außenstehenden, an Samaritern, an Heiden, an Verstoßenen, an Armen, an Kranken. Er betont sehr stark das Gebet von Jesus auch, er betont sehr stark den Heiligen Geist und die Freude des Evangeliums. Stichwort Freude kommt dort immer wieder. Es ist das Evangelium, was sich am leichtesten liest. Und wer sich zunächst mal für Jesus interessiert und erstmal da einen Überblick, dem empfehle ich, das Lukas-Evangelium zu lesen. Das Johannes-Evangelium ist anders als die bisherigen, hatten wir schon, setzt sie aber voraus. Er zeigt vor allem, wer Jesus war und wer er ist. Johannes gibt Einblicke in das innere Leben von Jesus und in seine Identität. Er betont seine Göttlichkeit. Vieles aus den anderen Evangelien lässt er weg. Insgesamt berichtet er von 7 Wundern, von denen 5 komplett neu sind. Und die führt er aber dann auch aus und erklärt sie. Und Johannes sieht eher so von oben her, vom Himmel her. Er hatte eine prophetische Sicht. Wenn man so will, ist sein Evangelium das Geistlichste und es ist für reife Christen geschrieben. Es ist eben gerade nicht evangelistisch, da würde ich Lukas empfehlen, sondern es ist eigentlich das reifste und das geistliche Evangelium, in gewisser Weise. Wenn ich es mal zusammenfasse, ich habe das hier mal so als eine Tabelle, wie zeigen Sie Jesus, wo ist der Schwerpunkt und an wen schreiben Sie? Matthäus zeigt Jesus als König der Juden, Schwerpunkt ist, was Jesus sagte. Er wendet sich an Gläubige aus dem Judentum. Markus zeigt Jesus als den Menschensohn, das ist sehr stark das Menschliche. Er betont, was Jesus tat, das ist ein Mann der Tat, und wendet sich an Ungläubige oder neue Gläubige aus Rom und Italien. Lukas zeigt Jesus als den Retter der Welt, Weihnachtsgeschichte zum Beispiel. Was Jesus sagte und tat, beides hat er drin. Und schreibt an einen oder viele eher nicht-jüdische Gläubige. Johannes zeigt Jesus als Sohn Gottes. Er beschreibt, wer Jesus ist und wendet sich an reife Christen. Und so merken wir, dass jedes Evangelium so seine eigenen Schwerpunkte hat. Aber das eine Evangelium von Jesus Christus enthalten. Also sie sind geistlich eins, würde ich sagen, aus einem Geist herausgeschrieben, auch wenn sie aus verschiedenen Blickwinkeln Jesus beschreiben. Und selbstverständlich wird heute aus allen Evangelien gepredigt und das ist richtig so. Aber meine Frage ist, was wird heute tatsächlich gepredigt? Also vom Inhalt her, was hören wir heute als Evangelium? Und da begegnen mir von der Art her 5 Evangelien, jedenfalls ist das so im Moment mein Ergebnis. Und die unterscheiden sich nicht nur in ihren Schwerpunkten wie die 4 Evangelien der Bibel, sondern auch in ihrem Geist und in ihrem geistlichen Gehalt. Evangelium heißt ja wirklich gute Botschaft, gute Nachricht oder Siegesnachricht. Wobei aber eben nicht alles, was gut klingt und heute seinen Siegeszug antritt, auch Evangelium im Sinne der Bibel ist. Das, was ich jetzt sage, ist ein bisschen, ich sag mal, schematisch und pauschalisierend, aber es hilft erstmal, dass wir so ein paar Schneisen haben, um mal unterscheiden zu können, worum es da geht. Die 5 Evangelien, die heute verkündigt werden oder auch nicht, sind meiner Meinung nach im Moment erstens das Evangelium von der Königsherrschaft Gottes oder vom Reich Gottes. Zweitens das Evangelium von der Errettung. Drittens das Evangelium von der Kirche. Viertens das Evangelium vom diesseitigen Wohlbefinden. Und fünftens das Evangelium von der einen Welt. Ich fange mal an mit dem Evangelium von der Königsherrschaft Gottes. Matthäus nennt es Königsherrschaft der Himmel, weil er den Namen Gott vermeidet als Jude und da mehr vom Himmel schreibt. Das Evangelium vom Reich Gottes ist in allen Evangelien das Evangelium, was Jesus verkündigt hat. Es ist das, was die Jünger verkündigt haben. Es ist das Evangelium, was den Völkern, den Nationen verkündigt werden muss, ehe Jesus wiederkommt, sagte Matthäus 24. Dieses Evangelium vom Reich der Himmel, vom Reich Gottes muss allen Völkern verkündigt werden, ehe er kommt. Und jetzt habe ich eine These, es ist das Evangelium, das unter uns kaum verkündigt wird und kaum bekannt ist. Auch ich, entdecke ich immer mehr, kann nicht in Anspruch nehmen, dass ich dieses Evangelium schon in der Tiefe verstanden hätte oder verkündigt hätte. Da gibt es große Defizite. Umso mehr Grund, sich damit näher zu befassen. Und ich nenne dieses Evangelium jetzt am ausführlichsten, einfach, dass wir mal verstehen, worum es da eigentlich geht. Das Evangelium von der Königsherrschaft Gottes, so müsste man das wörtlich übersetzen. Basileus ist der König, Basileia die Königsherrschaft. Von der Königsherrschaft Gottes ist zunächst mal kein Evangelium der Demokratie, sondern der Theokratie. Gott regiert als König. Und dieses Königreich ist tatsächlich hierarchisch aufgebaut. Und das Wort Hierarchie, Herrschaft der Heiligen, hat genau hier seinen Ursprung. Es kommt genau dorthin. Und auch wenn da viele mit den Augen rollen, wir haben es hier mit etwas sehr Grundsätzlichem zu tun. In der geistlichen Welt, übrigens auch in der Finsterniswelt, gibt es ein Autoritätsgefüge oder abgestufte Autoritäten. Und da geht es auch um Einordnung und Unterordnung. Und das ist ein Schlüssel im Reich Gottes tatsächlich. Und geistliche Ein- und Unterordnung bedeutet zweierlei. Einmal Schutz und zweitens Autorität, Vollmacht. Ein römischer Offizier hatte das verstanden. Er sagte, Jesus, ich stehe unter Autorität und habe deshalb Vollmacht über meine Soldaten. Und genauso stehst du unter Gott und hast deshalb Vollmacht über alle Krankheiten. Der hatte genau das verstanden. Autorität und Unterordnung haben im Herrschaftsbereich des Himmels nichts mit Unterdrückung zu tun. Nichts. Sondern dort gilt, die Höheren oder Höhergestellten dienen den Niedrigergestellten. So hat es Jesus gelebt und so ist es die Ordnung im Reich Gottes. Also wir müssen da keine Angst vor Unterdrückung zu haben, wenn wir uns im Reich Gottes unterordnen. Im Gegenteil, wir begeben uns unter den Schutz des Höheren. Und den brauchen wir, weil wir sonst alles auf die Nase kriegen. Evangelium vom Reich Gottes. Gott ist König und regiert. Und Gottes Königsherrschaft siegt. Sie ist im Kommen, hatten wir eben schon, und zeigt sich aber auch schon. Gottes Königsherrschaft kommt, ist im Kommen und zeigt sich jetzt schon. Und sie ist dort, wo Gott persönlich gegenwärtig ist und allem seine Art aufprägt. Ich sage das nochmal, Reich Gottes ist dort, wo Gott persönlich gegenwärtig ist und allem seine Art aufprägt. Könnt mal gucken, wo das ist. Und diese Königsherrschaft Gottes hat Jesus proklamiert. Und wo diese neue Regierung herrscht, dieses neue Regierungssystem, da braucht es eine neue Denkweise und eine neue Redeweise und eine neue Lebensweise. Und deshalb ist die Kernbotschaft dort, denkt um, tut Buße, kehrt um, denn die Königsherrschaft Gottes ist nahe. Das war mit einem Satz das, was Jesus verkündigt hat. Denkt um, kehrt um, denn die Königsherrschaft Gottes ist nahe. Oder mit Johannes und anderen gesprochen, um dieses Reich Gottes überhaupt sehen zu können oder gar noch hineinkommen zu wollen, müsst ihr von Neuem, von oben geboren werden und eine neue Schöpfung werden. Und das gilt, sagt die Bibel, zu allen Zeiten für alle Menschen. Alle Menschen zu allen Zeiten, an allen Orten müssen umkehren, umdenken, eine neue Schöpfung werden, um Teil dieses Königreiches Gottes zu werden. Und wo das nicht verkündigt und erfahren wird, haben wir es nicht mit dem Evangelium des Reiches Gottes zu tun. Nun hat Jesus aber dieses Reich nicht nur proklamiert, er hat es demonstriert. Das ist das Nächste. Wie? Indem er alle Krankheiten und alle Gebrechen heilte, jede Art von körperlichem und seelischem Übel und jede Art von Schwäche und Mangel. So müsste man das ausführlicher übersetzen. Und das Spannende, er gab seinen Jüngern den Auftrag, genau das Gleiche zu tun. Ich finde das spannend, aber er sagte ihnen, geht hin, verkündigt und sprecht, das Königreich der Himmel hat sich genaht, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Das geht nur unter Kraft und mit der Ausrüstung des Heiligen Geistes. Und am Ende sagt er, lehrt alle Völker, genau das zu tun, was ich euch aufgetragen habe. Da zählt das mit dazu. Das hat Jesus seinen Jüngern aufgetragen. Deshalb, wo diese Demonstrationen des Reiches Gottes ausbleiben, haben wir es offensichtlich nicht mit diesem Reich zu tun oder ist es nicht gegenwärtig? Weiter. Bei diesem Evangelium geht es darum, Menschen aus allen Völkern zu Jüngern zu machen. Nicht nur zu Frommen, auch nicht nur zu Bekehrten oder zu Wiedergeborenen oder zu Kirchengliedern oder sonst was, sondern zu Jüngern. Jünger heißt auf Deutsch Schüler oder Lehrling. Das sind Menschen, die lernen zu denken, zu reden und zu handeln wie Jesus. Also alles zu tun, was er seinen ersten Jüngern aufgetragen hat. Und die waren nicht nur einmal am Wochenende 2 Stunden bei ihm, um einen Schnellkurs zu machen, wie man fromm wird, sondern Jüngerschaft hieß damals 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche mit dem Meister leben und alles von ihm zu übernehmen, den ganzen Lebensstil, alles. Das war 24 Stunden, 7 Tage die Woche, Jünger sein. Es gibt tatsächlich relativ viele Gläubige und Bekehrte, aber ich sage, es gibt nur wenige Jünger. Und noch weniger gibt es Diener von Jesus. Genauer müsste man übersetzen Sklaven. Eine andere Übersetzung wäre leibeigene Knechte, wäre vielleicht eine zutreffende Übersetzung. Das sind also Menschen, die Gott ganz gehören. Sie leben, um Jesus zu dienen, nicht sich selber. Sie sind mit Jesus so vertraut, dass er sich darauf verlassen kann. Jede Aufgabe, die er ihnen gibt, werden sie mit Hingabe erfüllen. Und sie vertrauen ganz, voll und ganz auf Gott als ihrem Versorger. Das gehört auch dazu, denn damals war völlig klar, jeder Herr hatte für seine Sklaven, für das äußere und innere Wohl zu sorgen. Er hat ihnen alles zur Verfügung gestellt. Das macht Gott erst recht mit seinen Kindern und seinen Dienern. Ja, da machen die sich keine Sorgen, müssen sich keine machen, sagt Jesus ja auch. Diener Gottes tun nichts ohne ihren Herrn, ohne seine Zustimmung, sondern alles für ihn. Diener Gottes leben, um Gott zu gefallen und nicht Menschen zu gefallen. Paulus schreibt mal, wenn ich noch Menschen gefällig wäre, wäre ich kein Knecht Christi. Eine Kirche, die Menschen gefallen will, dient nicht Gott, kann gar kein Diener Gottes sein. Wenn ihr die Offenbarung an Johannes aufschlagt, im ersten Satz, da steht, Jesus zeigt seinen Dienern, seinen leibeigenen Knechten, was geschehen wird und muss. Für alle anderen ist dieses Buch gar nicht. Die verstehen es auch nicht, denn in diesem Buch geht es darum, wie Gottes Wille und Gottes Herrschaft zum Ziel kommt. Und das zeigt er denen, die mit dem Willen Gottes eins geworden sind. Die interessiert das auch nur. Und die verstehen das auch nur. Übrigens ist die Stellung als leibeigene Knechte Gottes die einzige Stellung, die wir auf der Erde schon mit den Engeln teilen können. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt. Auch Johannes diskutiert am Anfang mit diesem Engel, der ihm die Offenbarung übermittelt. Und dieser Engel ist so gewaltig, dass er in Versuchung fällt, ihn anzubeten, vor ihm niederzugefallen. So eine ranghohe Stellung hatte der. Und der Engel sagt, Moment, stopp, bete Gott an. Ich bin nur dein Mitknecht, wie du und wie alle Propheten. Also die Stellung von Knechten Gottes teilen wir mit den Engeln, und zwar auch ganz ranghohen Engeln. Das Einzige, was wir mit den Engeln teilen, die sind keine Bekehrten, Wiedergeborene, brauchen die alles nicht. Gläubig interessiert auch nicht. Sie vertrauen Gott, aber die sehen ihn ja. Ja? Also Knechte Gottes ist das, was sie mit den Engeln teilen können. Deshalb, wo keine Jüngerschaft verkündigt und gelebt wird, wo Menschen nicht zu Jüngern von Jesus gemacht werden, wo Jünger nicht auch Knechte oder Sklaven, leibeigene Diener Gottes werden, haben wir es nicht mit dem Evangelium vom Reich Gottes zu tun. Beim Evangelium vom Reich Gottes geht es ums Kreuz als Mitte. Bei Markus fällt es besonders auf, auch bei den anderen können wir das sehen, eigentlich sind die Evangelien nur so eine, die Passionsgeschichte mit langer Einleitung. Der Schwerpunkt ist dort. Paulus verkündete nichts anderes als Jesus den Gekreuzigten oder das Wort vom Kreuz. Und weil die Jünger dem Gekreuzigten nachfolgen, nehmen sie täglich ihr Kreuz auf sich. Das heißt, sie sind bereit für Jesus zu leiden und erfahren das auch. Wir müssen durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes gehen, sagt Paulus. Wir müssen durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes gehen. Jedes Bedrängnis ist eine Tür ins Reich Gottes. Haben wir das schon mal so gesehen, wo wir so kämpfen? Das ist eine Tür ins Reich Gottes, wenn wir uns dort bewähren, dass wir da ins Reich Gottes, dass wir ihm näher kommen. Das, was wir jetzt erleben oder auch erleiden, ist Training for Reigning. Wir sollen ja noch mal eine Stellung im Reich Gottes haben, dass wir dort mit Gott regieren. Und was wir jetzt erleben, ist Vorbereitung. Gerade an Schwierigkeiten. Da gibt es auch Erziehung von Gott her. Früher durften die Bibeln übersetzen, Züchtigung, darf man heute nicht mehr sagen. Aber dies braucht es für die Heiligung. Und die Bibel sagt auch, ohne Heiligung wird keiner Gott sehen. Die Heiligung heißt, dass die Art Gottes, der Charakter von Jesus immer mehr durchscheint. Wir werden da nicht perfekt, keine Sorge, merken wir an uns, aber dass da was durchscheint von der Art, die Gott drauf hat, von der Art, die Jesus hat. Wo das Siegel des Kreuzes fehlt, haben wir es nicht mit dem Evangelium vom Reich Gottes zu tun. Noch ein paar allgemeine Dinge vom Reich Gottes dazu. In einem guten Wörterbuch habe ich gelesen, Gottes Reich ist nicht da, wo Menschen Gott in ihr Werk zu ziehen suchen, sondern wo Gott Menschen in sein Werk zieht. Neulich fragte in einer Diskussion ein Pfarrer, wie können wir Gott in unsere Veranstaltung reinbringen? Ich halte das für einen völlig falschen Ansatz, so zu fragen. Und es zeigt, dass wir das Evangelium vom Reich Gottes weder verstanden haben, noch verkündigen, noch leben. Wenn wir das hätten, dann würden wir nicht das praktizieren, wie wir es jetzt tun. Wir sagen was oder tun was und bitten, dass Gott es segnet. Statt dass wir das sagen und tun, was Gott sagt und segnet. So ist anderes. Gottes Reich ist nicht da, wo Menschen Gott in ihr Werk zu ziehen suchen, sondern wo Gott Menschen in sein Werk zieht, weil es seine Herrschaft ist, nicht unser Ding, unser Unternehmen. Ist es nicht. Da geht es also zuerst um ihn und nicht um uns und unseren Kram. Der kommt dann auch vor, aber nicht zuerst. Und deshalb sind die ersten Anliegen der Gebete im Reich Gottes. Dein Name werde geheiligt. Jetzt schon immer mehr und bald ganz. Dein Reich, deine Königsherrschaft komme, jetzt schon und zeige sich immer mehr, bis sie alles ganz erfüllt und alles offensichtlich ist. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch jetzt, immer mehr auf der Erde. Die frühen Christen beteten, und es ist einer frühen Schrift überliefert in der Didache der Apostellehre, es komme die Gnade und vergehe diese Welt. Es komme die Gnade und vergehe diese Welt. So betet heute kein Mensch mehr, jedenfalls nicht in den großen Kirchen. Beter auf dem Boden der Bibel wissen, Gott regiert. Jetzt noch verborgen, aber bald offensichtlich. Und wir sollen mit Gott regieren. Jetzt schon durch unsere Gebete. Darum geht es, wenn wir beten, dass Gottes Wille sich durchsetzt. Und dann, wenn sein Reich vollendet ist, sehr praktisch und für alle sichtbar, dass wir mit Gott regieren. Das hat Gott mit uns vor. Deshalb spielt Gebet im Evangelium vom Reich Gottes die entscheidende und zentrale Rolle. Es gehört also nicht in Sonderveranstaltungen oder an den Anfang und an den Schluss, sondern in die Mitte, im persönlichen wie im gemeindlichen Leben. Ihm wird viel Zeit und Kraft gewidmet, weil ohne Gebet geht nichts. Gebet ist also kein Zusatz, sondern der Ansatz, aus dem heraus alles geschieht. Noch eine Kleinigkeit. Unter denen, über die der eine Gott regiert, kommt es nicht zu Spaltungen. Geht gar nicht, weil der eine Gott ja über alle regiert. Dort wird die vom Geist gegebene und gewirkte Einheit, die Einheit des Geistes, bewahrt und erlebt. Spaltungen gibt es nur dort, wo eigene fromme Reiche errichtet und verteidigt werden. Ich sage das nochmal. Spaltungen gibt es nur dort, wo eigene fromme Reiche errichtet und verteidigt werden. Das ist unsere Lage. Das war jetzt mal ausführlicher über das erste Evangelium. Keine Angst, die anderen sind kürzer. Evangelium vom Reich Gottes. Deshalb ausführlich, weil ich denke und von mir selber weiß, so vertraut ist uns das alles nicht. Und selbstverständlich schon gar nicht. Das nächste ist uns schon vertrauter, jedenfalls hier in der Bibelstunde, das Evangelium von der Errettung. Das ist das Evangelium, was in frommen Kreisen verkündigt wird. Lass dich erretten, bekehre dich, tu Buße, du brauchst es, wiedergeboren zu werden, damit du in den Himmel kommst. So sehr eigentlich auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist eine zentrale Bibelstelle, die ist auch zentral. Die ist zentral. Und deshalb werden dort Menschen eingeladen, sich zu bekehren, umzukehren, ihr Leben Jesus zu übergeben, sagen wir. Und wir verkündigen, Gott schenkt uns seine Gerechtigkeit. Durch diese Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt, die eigentlich die Gerechtigkeit von Jesus, die Gott uns ja zurechnet, gnädigerweise, dadurch kommen wir in den Himmel. Nur dadurch. Aber da dürfen wir gewiss sein, da dürfen wir Heilsgewissheit haben. Und da ist auch das Gebet wichtig, also die Bitte um Gottes Wirken, weil wir wissen, anders kommen Menschen gar nicht zum Glauben und wir brauchen Gottes Wirken, seinen Geist, damit Menschen gerettet werden, sich retten lassen und zum Glauben kommen. Aber Gebete haben dort schon nicht mehr so diesen Stellenwert wie im Evangelium vom Reich Gottes, sage ich mal vorsichtig dazu. Und ihr könnt mal euer Gemeindeprogramm prüfen, wie das aussieht. Oder wie unseres. Dort geht es nicht so sehr um, dass Gott König ist und Herr, sondern da geht es um Jesus, der Retter ist. Jesus als Heiland, als Retter. Und es geht darum, Menschen zu Gläubigen zu machen oder zu Bekehrten, oder zu Wiedergeborenen. Das ist alles richtig, ja, es ist biblisch. Ich sage, das ist nichts Unbiblisches dran. Selbstverständlich ist das in der Christenheit nicht, dieses Evangelium von der Errettung. Jedenfalls nicht in unseren Breiten. Da kennen es viele nicht, viele lehnen es ab, viele verspotten das, auch in den Kirchen. Ich erlebe das ab und zu mal, erst recht in der Welt. Dort wird gesagt, die so etwas verkündigen, und glauben, das sind die bösen und gefährlichen Evangelikalen oder Fundamentalisten. Früher sagte man Pietisten, versteht dort keiner mehr. Evangelium der Errettung ist wichtig, ist biblisch, aber ist noch nicht das Evangelium vom Reich Gottes. Noch nicht. Sondern es müsste dann weitergehen zum Evangelium vom Reich Gottes. Kommen wir zu dem, was verbreiteter ist. Ich habe es genannt, das Evangelium von der Kirche. In den großen Kirchen hat tatsächlich vieles aus der Bibel und aus den Evangelien Gestalt angenommen, ist sozusagen Fleisch geworden, ist greifbar geworden, anschaulich. In der Kultur, in der Architektur, im Kult, in der Liturgie. In den Liedern, in der Musik, in Traditionen, im Brauchtum, besonders in der katholischen Kirche, in der Gestaltung des Jahres, die Jahresfeste, die Feste überhaupt, in Ethik und Moral, in der Bildung, auch in den Ritualen, besonders an den Übergängen des Lebens. Und das ist nicht zu verachten. Das hat eine hohe Prägekraft, das kann prägen und das hat unsere Gesellschaft in Europa einmal geprägt. Das hat unsere Gesellschaft und Demokratie und sogar die Wirtschaft zu dem gemacht, was sie einmal war und zum Teil noch ist, wenn wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Und trotzdem, bei all dem, was da positiv ist und was ich auch würdigen möchte, muss man sagen, während es im Reich Gottes und im Neuen Testament immer von innen nach außen geht, von innen nach außen, überprüft das bitte, gehen die großen Kirchen eher von außen nach innen vor. Also genau andersherum. Das heißt, es werden Gebäude, Strukturen und Rituale geschaffen und erhalten. Menschen werden äußerlich getauft und damit, ich sag mal angeblich, zu Kindern Gottes gemacht, zu wiedergeborenen Christen, auch wenn man nichts davon sieht und merkt. Aber man geht davon aus, dass die Rituale irgendwie wirken. Ob das wirklich so funktioniert und ob das der Wahrheit und geistlichen Realität entspricht, kann man vielleicht manchmal fragen. Aber da mit der Taufe im Wesentlichen alles geklärt ist, geht es danach nur noch wesentlich darum, dass Gott uns segnet und hilft. Also wir bitten Gott zu segnen, was wir tun. Inzwischen werden alle und wird auch mehr oder weniger alles gesegnet. Und dazu kommt natürlich noch, dass wir Gutes tun sollen, unseren Nächsten lieben und so weiter. Und das Gute, was wir da tun sollen, ist in der Regel das, was der Staat uns vorgibt oder tun lässt. Der dreieinige Gott, davon reden wir als Kirchen viel, ist so mehr unser Helfer zu einem gelingenden Leben. Gebete werden gepflegt. Sie sind literarisch meist gut formuliert, aber sie sind nicht Mitte oder Priorität. Sie leiten die Hauptsache ein oder schließen sie ab, sind also eher sowas wie Vorsuppe oder Kompott und werden häufig von bezahlten Angestellten und Beamten gesprochen. Schon die Redewendung, wir sprechen ein Gebet. Wenn dir dein Freund oder Mann sagt, darf ich dir eine Liebeserklärung sprechen? Da zeigst du dem Vogel. Weil es nicht um was Sprechen oder Vorlesen geht, sondern um Beziehungspflege. Ja? Das ist was anderes. Entschuldigung. Inhalt der Gebete ist im Grunde genommen, Herr, bitte hilf, dass es auf dieser Welt gut bleibt und gut wird und dass wir und die Verantwortlichen alles so hinkriegen, dass du nicht kommen und alles neu machen musst. Das ist jetzt mal frech und überspitzt formuliert, aber hört bitte mal genau zu, was so gebetet wird. Hört bitte mal genau zu, das ist genau dieser Inhalt. Also nicht Gottes Reich komme, so gehe die Welt und so. Ne? Kommt gar nicht. Beim Evangelium der Kirche geht es darum, Menschen zu Gliedern der Kirche zu machen und sie ein bisschen aufzubauen. Jetzt noch ein Evangelium, das wir in verdünnter Form durchaus auch in unseren Kirchen und Gemeinschaften finden, viel ausgeprägter allerdings in unabhängigen Gemeinden, die mehr oder weniger von den USA inspiriert sind. Und das ist das Evangelium vom diesseitigen Wohlbefinden. Das Evangelium vom diesseitigen Wohlbefinden. Das Evangelium der Bibel lautet, Jesus kam, um Sünder zu retten. Das heutige Evangelium lautet weithin, Jesus kam, um uns von unseren Schwierigkeiten und Problemen zu erlösen. Überprüft es bitte mal. Evangelium als Wohlfühlprogramm, Kirche als Wohlfühloase. Alles muss angenehm und schön sein. Die Leute müssen sich angenommen und wohlfühlen in unseren Gottesdiensten, Kirchen, Häusern und Veranstaltungen. Die Botschaft lautet, Gott ist gut und er will, dass es dir gut geht. Dazu ist er da. Und Bibelstellen, die das bezeugen oder scheinbar bezeugen, werden gern zitiert und gepredigt. Und daraus soll dann der notwendige Glaube entstehen. Denn so in der etwas überspitzteren, ausgeprägteren Form, wenn du nur richtig glaubst, bist, bleibst oder wirst du gesund, reich und glücklich. Leid ist zu vermeiden, denn es dient ja nicht dem eigenen Wohlbefinden. Deshalb kann es ja nicht von Gott kommen, auch nicht zu ihm führen. Es ist keine Tür zum Reich Gottes, wie Paulus noch gelehrt hat. Gebete sind durchaus wichtig, vor allem Glaubensgebete, Gebete voller Glaube, ich ergänze als Mittel zum Zweck. Wir proklamieren und bekennen, bis wir haben, was wir proklamieren und bekennen. Auch Lobpreis und Anbetung werden reichlich gepflegt, aber drehen sich bei genauerem Hinsehen und genauerem Hinhören sehr viel um das eigene Ich. Achtet bitte mal drauf, auf die Texte. Ich, mich, meiner, mir, Herr, du segnest diese vier, ach, wie wohl fühle ich mich hier und ich danke dir dafür. So. Als mal ein ganz kleines, noch sehr harmloses Beispiel von einem sonst wunderbaren Anbetungslied. Da heißt es, heilig bist du, Herr, du bist heilig, Herr, du sitzt auf dem Thron, zu deinen Füßen fühle ich mich wohl, kniend vor deinem Thron. Wenn ihr mal die Offenbarung lest, wie dort angebetet wird, in welcher Haltung, würde das jemand beten, vor deinem Thron fühle ich mich wohl? Bin mir sicher, ganz bestimmt nicht. Zu deinen Füßen bete ich an, knien vor deinem Thron schon eher. Hätte man auch schreiben können. Ja, Anbetung und Lobpreis sind tatsächlich wichtig. Sie sind biblisch zentral, wenn sie Gott ehren und Ausdruck unserer Hingabe an ihn sind. Weiß jemand, wo das erste Mal das Wort anbeten in der Bibel vorkommt? Das erste Mal das Wort anbeten in der Bibel vorkommt. Das ist, zumindest wenn man im U-Text schaut, in 1. Mose 22, 5. Da ist Abraham bereit, seinen Sohn Isaak Gott als Opfer dazu bringen und er sagt, wir gehen anbeten. Wir gehen, um Gott zu huldigen, uns vor ihm niederzuwerfen. Das ist Anbeten, dasselbe Wort. Anbetung, alles Herr bist du. Es geht nicht zuerst um deine Verheißungen, und wenn sie Isaak heißen, sondern um dich. Verfüge du über mich mit allem, was ich bin und habe und was du mir gegeben hast. Das ist Anbetung in der Bibel, Hingabe in Gottesfurcht zur alleinigen Ehre Gottes. Das ist Anbetung in der Bibel. Wir dürfen uns auch vor Gott mal freuen und alles. Das darf auch mal schön sein, ich will da nichts dagegen sagen, aber achtet bitte mal auf die Akzente oder auf die Akzentverschiebungen, die das inzwischen hat bei uns. Im Evangelium vom irdischen Wohlbefinden spielen weiter einige geistliche Gesetzmäßigkeiten oder was man dafür hält, eine wichtige Rolle. Zum Beispiel das Gesetz von Saat und Ernte. Das Gesetz von Saat und Ernte. Das gilt ja. Das gilt für den Bauern, das gilt auch geistlich. Was der Mensch sät, wird er ernten, sagt Paulus. Im Evangelium vom irdischen Wohlbefinden gilt es vor allen Dingen, in der Variante gib kräftig Kollekte und dir wird gegeben. Und die Evangelisten, die das verkündigen, leben davon recht gut. Aber wir tun etwas, damit Gott das tut, was uns gut tut. Versteht ihr das? Wir tun etwas, damit Gott das tut, was uns gut tut. Das ist nicht der Ansatz von Gottes König. Versteht ihr den Unterschied? Man greift, wie auch die Kirchen, gerne auf Psychologie und Psychotechniken zurück. Das ist eine willkommene Hilfe zur Selbstoptimierung. Da muss man sicher differenzieren, sage ich jetzt auch. Das kann durchaus hilfreich und auch mal notwendig sein. Aber mir begegnet oft eine Psychologie, die das veredelt, was die Bibel Fleisch nennt, wo die Bibel sagt, das gehört ans Kreuz. Und es ist ein Unterschied, und zwar ein himmelweiter Unterschied, ob ich etwas das Fleisch veredle oder ob ich es ans Kreuz gebe. Achtet bitte mal drauf, was so an Lebenshilfen und Psychologie so gelehrt und gemacht wird in unseren Gemeinden und Kirchen, welchen Ansatz das wirklich verfolgt. Gott ist in diesem Evangelium im Grunde genommen unser Butler oder Diener. Und vielleicht noch Geschäftspartner, Geschäftsmann. Es werden Menschen hervorgebracht, die mit Gottes Hilfe ihr Leben optimieren. Gesegnete statt Jünger. Ja, Gesegnete, das ist das Ziel. Dass ich von Gott gesegnet bin. Dazu möchte ich jetzt mal ganz bewusst zwei Statements von Vollblut-Charismatikern lesen. Von denen vertreten ja viele tatsächlich so etwas wie ein Evangelium des diesseitigen Wohlbefindens. Viele, leider. Hier mal zwei ganz andere. Ich zitiere sie deshalb, weil ja auch Charismatiker, die das nicht vertreten, von vielen Vertretern dieses Evangeliums der Errettung kritisiert werden und gesagt wird, die haben falschen Geist, das sind Irrlehrer, die verführen. Ich denke, dass es dem nicht gerecht wird. Ich denke, wir müssen auch hier biblisch prüfen und wirklich differenzieren, bitte wirklich differenzieren und dann das Gute tatsächlich behalten oder vielleicht auch erstmal gewinnen. Das ist in manchen Kreisen wirklich eine Schieflage. Ich sage nicht alles annehmen, sondern biblisch prüfen, differenzieren, das Gute behalten oder gewinnen. Zunächst zitiere ich David Hathaway, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, das ist ein Evangelist, der Stadien füllt, also zigtausende, und dessen Dienst von vielen Zeichen und Wundern begleitet ist, besonders von Heilungen, da stehen Leute vom Rollstuhl auf, wir haben blindes Sehen, also in diesen Dimensionen, und zwar vielfach. Er ist 1932 geboren worden, begeht gerade sein 75-jähriges Dienstjubiläum, reist immer noch durch die Welt und evangelisiert. Gott im Osten, in Kasachstan, in den ehemaligen Russland-Republiken und so. Da schrieb jetzt in seinem Rundbrief, August 2025, wir müssen Diener sein und bereit sein zu leiden, lehrt das Neue Testament. Nehmt euch die ersten Apostel zum Vorbild, lebt wie sie. Jesus sendet euch, wie er sie gesandt hat. Folgt nicht diesen modernen Predigern, die Dinge lehren, die nicht in der Bibel stehen. Die größte Gefahr für die Kirche heute ist nicht die Verfolgung, sondern die Pastoren, die ein anderes Evangelium lehren und sogar sagen, dass eure Gebete nicht erhört werden, weil ihr nicht genug Geld gegeben habt. Und dass Gott möchte, dass ihr ein bequemes, gutes Leben führt. Ich aber lehre, dass die Bibel sagt, dass alle gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verfehlt haben. Nur er ist heilig. Der einzige Weg in den Himmel ist, wie die Bibel sagt, durch Buße und Vergebung. Du musst wiedergeboren werden. Und Erlösung kommt nur durch das Blut Christi, das auf Golgatha vergossen wurde. Um dieses Evangelium den Ungläubigen zu bringen, muss man einen Preis zahlen. Als ich 1972-73 dieses schreckliche Jahr in einem kommunistischen Gefängnis verbrachte, weil ich Bibeln in diese gottlosen Länder gebracht hatte, wo die Menschen keinen Zugang zur Bibel hatten, hieß es in der offiziellen Akte über die Ratung meines Falles im Parlament, wir werden ihm nicht helfen, er wusste, welchen Preis er zahlen muss und Christen müssen bereit sein zu leiden. Erkenntnis im britischen Parlament. Das ist immer noch in London aktenkundig und machte meine Freilassung durch Premierminister Harold Wilson umso mehr zu einem Wunder. Ist dann doch freigekommen. Jesus sagte nicht, werdet reich. Er sagt, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Hier verkündigt einer das Evangelium vom Reich Gottes und er demonstriert es auch. Es ist richtig, wir müssen vor Verführung aufpassen und das Wohlstandsevangelium oder wie wir es nennen wollen, ist meiner Ansicht nach eine Verführung. Und als Jesus gefragt wurde vor seinem Kommen, welche Zeichen dem vorausgehen, hat er als erstes und am meisten vor Verführung genannt. Das hat er wiederholt und zuerst gesagt. Jetzt möchte ich noch Rick Joyner zitieren. Das ist einer der für mich bemerkenswertesten Bibellehrer unserer Tage. Und gleichzeitig ein Mann mit erstaunlichen prophetischen Erfahrungen, ich würde sagen ähnlich wie Paulus und Johannes, kann Ähnliches berichten. Ein Mann, der selber eine Art Prophetenschule gegründet hat und dort aktiv ist, also anderen hilft, prophetische Gaben zu empfangen und darin zu wachsen. Er sagt, die schlimmste, verheerendste und gefährlichste Täuschung in der heutigen Welt ist das falsche Evangelium, das gepredigt wird. Es ist ein verwässertes Evangelium, in dem es nur noch um uns geht, statt um ihn, um Jesus. Komm zu Jesus und deine Nöte und Probleme werden gelöst. Jesus ist gekommen, um dein Leben leicht zu machen. Wenn etwas von Gott ist, dann geht es leicht und schnell. Dieses andere und falsche Evangelium bringt nur schwache Christen hervor, die Gottes Ziel nicht erreichen werden. Das Evangelium der Bibel ist das Gegenteil. Jesus rief die Menschen auf, täglich ihr Kreuz auf sich zu nehmen und ihm zu folgen. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren und umgekehrt. Jesus zu folgen bedeutet, gegen den Strom der Welt zu leben, die im Bösen liegt, und deshalb von allen gehasst zu werden. Und dieser Druck ist Training for Reigning, bereitet uns darauf vor, von Gott gebraucht zu werden und mit ihm regieren zu können. Und Achtung, wenn alle gut von euch reden, das ist ein Kennzeichen falscher Propheten, sagt Jesus. Rick Joyner sagt an anderer Stelle: Ich glaube, dass es heute sehr viel mehr falsche Propheten in der Welt gibt als wahre. Die Mehrzahl dessen, was heute prophetische Worte genannt wird, ist nichts anderes als Schmeichelreden. Sagt einer, der auch prophetisch tätig ist. Ich habe noch mehr Zitate, aber die kann man unten nachlesen, ich will es jetzt nicht zu lang machen. Die Frage ist, wie reagieren nun Christen, die das Reich Gottes verinnerlicht haben, auch auf Verführung, auch auf diese falschen Dinge oder auf all das Böse, was in der Endzeit Jesus ankündigt? Dazu nochmal Rick Joyner. Wir tun, was Jesus in Lukas 21, 28 gesagt hat. Steht auf, schaut auf und freut euch. Wie können wir uns freuen, wenn das Böse so vorherrschend ist? Wir können den Schriften glauben. Sie haben genau vor diesen Zeiten gewarnt und versichern uns, dass sie ein Zeichen dafür sind, dass der König bald wiederkommen wird. Also stehen wir ohne Kompromisse für den Herrn und die Wahrheit ein. Wir schauen auf, indem wir unsere Augen auf ihn und die Dinge oben auf sein Reich richten. Und wir freuen uns. Wie könnten wir uns nicht freuen, wenn wir wissen, dass unsere Erlösung nahe ist? Wenn wir unsere Augen auf ihn richten, werden wir durch all diese Dinge ermutigt und nicht entmutigt. Wenn wir unsere Augen auf ihn richten, wird uns gesagt, er sitzt im Himmel und lacht. Psalm 2, Vers 4. Er sitzt nicht auf dem Thron und ringt die Hände, weil er sich um all das Böse auf der Erde sorgt. Er lacht und freut sich tatsächlich, weil er weiß, dass das Böse nur noch kurze Zeit Bestand hat. Wenn wir mit ihm auf seinem Thron sitzen, werden wir uns mit ihm freuen und in einer anderen Realität leben als in dieser gegenwärtigen bösen Welt. Vielleicht ahnen wir bei diesem Zitat ein bisschen, was es bedeutet, an das Evangelium vom Reich Gottes zu glauben und das verinnerlicht zu haben, dass Gott regiert und dass seine Regierung kommt. Ich könnte ergänzen aus der Bergpredigt: Wer sich freuen kann, ja vor Freude springen und tanzen, weil er verfolgt und gehasst und verleumdet wird, der hat das Evangelium vom Reich Gottes, das Jesus verkündigt hat, verstanden und lebt es. Weil er weiß, ich bin auf der richtigen Seite. Und weil er weiß, Gott hat es im Griff und es muss mir zum Guten dienen. Und dann freue ich mich, weil ich mit dem Himmel so verbunden bin und weil ich dann eine herrliche Zukunft habe. Evangelium vom Reich Gottes. Also es hat gravierende Auswirkungen auch darauf, wie wir mit Leid und mit Schwerem zurechtkommen. Gerade eben nicht durch das Wohlstandsevangelium, die wir meinen, das abkürzen zu können und alles schön und billig und schnell haben, sondern wenn wir das teure Evangelium vom Reich Gottes verinnerlicht haben, dann kommen wir auch mit dem ganzen Zeug, was hier ist, am allerbesten zurecht. Das wird so sein. Es gibt noch ein Evangelium, das bei uns verbreitet ist. Wir finden es vor allen Dingen in den großen Kirchen. Es ist ebenso menschenzentriert, statt Christuszentriert wie das eben genannte, aber hat eine ganz andere Ausrichtung. Ihre Vertreter dürfen sich deshalb als gute Menschen fühlen. Ich habe lange überlegt, wie ich das Ding nenne. Viele Varianten gehabt und nenne es jetzt das Evangelium von der einen Welt. Da schwingt so manches mit, etwa, dass es die einzige Welt ist, die man überhaupt anerkennen und wie es geht. Auch dieser Einheitsgedanke, alles verbindet sich miteinander und so weiter. Zu diesem Evangelium von der einen Welt gehört das, was man das soziale Evangelium nennen könnte. Also der Mitmensch rückt in den Mittelpunkt im Zeichen der Nächstenliebe. Dazu gehört auch so etwas wie die sogenannte Theologie der Befreiung. Das ist so ein Mix aus Bibel und Marxismus. Und dazu gehört das Evangelium mit den drei Glaubensartikeln Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Gerechtigkeit meint inzwischen die Gleichheit aller, wenn ihr mal genau lest. Stichworte Genderbewegung, Antidiskriminierung, Wokesein, Willkommenskultur für alle. Ich nenne nur Stichworte, Stichwort Frieden. Das waren früher die Stichworte Schwerter zu Pflugscharen, Abrüstung, Wehrdienstverweigerung. Heute sind die Stichworte Pflugscharen zu Schwertern, Aufrüstung, Wehrpflicht, Waffenlieferungen als Nächstenliebe, Boykotte als Strafmaßnahmen. Bewahrung der Schöpfung, Umweltschutz in verschiedenen Varianten. Ich bin ein bisschen älter, ich habe in den 70er Jahren junge Gemeinde gehalten. Dort hatte und machte man Angst vor der nächsten Eiszeit, damals. Nächste Eiszeit droht und, ich habe das in der jungen Gemeinde selber verbreitet, der vorhandene Sauerstoff reicht nur noch 50 Jahre, das heißt bis 2025, dann sind wir alle erstickt. Heute spricht man eher vom menschengemachten Klimawandel, Betonung auf menschengemacht, und vom Klimaschutz, übrigens ein Unwort, man kann das Klima nicht schützen, es gibt immer Klima, egal wie lebensfreundlich oder feindlich das ist, es ist immer Klima, auch der Mars hat sein Klima. Wir sprechen jetzt fast nur noch von der Vermeidung oder Verminderung vom CO2-Ausstoß. Alles andere ist uninteressant geworden, was auch giftig wäre. CO2 ist ein Gas, was man zum Leben braucht und zum Wachstum. Also die Welt wird immer grüner, zeigen die Satellitenbilder, seit mehr CO2 in der Atmosphäre ist. Und mehr grüner bedeutet auch mehr Nahrung, aber das darf man nicht sagen. Bei aller Berechtigung dieser Anliegen, ich sage das dann nochmal, ist es hier immer mehr zu einer Ideologisierung gekommen. Und das ist das Problem. Mit Ideologisierung meine ich inzwischen die Diktatur der Gleichheit mit Ausschluss derer, die eben nicht gleich sind oder das nicht wären. Oder es gibt zwar Rassismus, Rassenunruhen und Rassendiskriminierung, aber es gibt gar keine Rassen. Hat man jetzt wissenschaftlich, es gibt noch keine Rassen. Es gibt Volksverhetzung, aber es gibt kein Volk. Also, ja, nicht biologisch oder so definieren, ja. Es gibt Frauenfeindlichkeit und es gibt Frauenquoten, aber Geschlecht ist nur ein Konstrukt. Ja? Nachdenken darf man nicht. Ideologie, sage ich ja. Ja? Es wird die grenzenlose Aufnahme aller, die kommen wollen, gefordert. Bis wir selber ein Land werden, aus dem man fliehen möchte oder muss. Oder im Namen des Umweltschutzes zerstören wir inzwischen unsere Umwelt. Es werden Aktivisten statt Jünger hervorgebracht. Gott steht als Auftraggeber im Hintergrund, kann aber auch ganz entfallen. Viele andere sagen und tun genau dasselbe ohne Gottes Bezug. Kirche ist von der NGO kaum noch unterscheidbar. NGO ist inzwischen als Near Government Organization zu übersetzen. Gebet spielt keine Rolle oder ist nur Ausdruck unserer Wünsche oder eine Hilfe zur Bewusstseinsbildung oder soll vielleicht Energien für die notwendigen Aktivitäten freisetzen. Damit habe ich jetzt einiges sehr kritisch angesprochen. Auch bei den beiden vorhergehenden Evangelien schon. Wir sollten trotzdem nochmal differenzierter drauf schauen. Ich habe jetzt den Punkt Berechtigung und Problematik der fünf Evangelien. Und da denke ich, ist es so, wo das Evangelium von der Königsherrschaft Gottes zuerst gepredigt wird, gilt das Prinzip von Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugegeben. gegeben werden. Ich filtere mal heraus. Zuerst Königreich Gottes, seine Gerechtigkeit, alles andere hinzu. Das heißt, wo das Wichtigste ist und bleibt und wird, Gottes Herrschaft. Dort hat auch das andere seine Berechtigung und seinen Platz. Selbstverständlich gehört die Errettung durch den Glauben grundlegend dazu. Das ist überhaupt keine Frage. Ja? Und die Kirche mit ihren Ritualen und ihrem Tun kann viele Menschen unter die Herrschaft Gottes bringen und zur Ehre Gottes da sein. Das kann sie. Und Gott ist tatsächlich auch der, der heilt und befreit und versorgt und segnet und der sogar reich machen kann, sagt die Bibel. Gott gibt uns alles zum Reich, bietet uns alles reichlich dar, dass wir es genießen können, sagt Paulus. Mit Danksagung bitte. Also Gott kann auch für Reichtum und Wohlstand sorgen und es kann ein Segen sein. Am Ende ist die Versuchung oder die Herausforderung, mit Wohlstand umzugehen, glaube ich, größer als die Versuchung, mit Armut umzugehen, sagt Rick Joyner an anderer Stelle. Auch mal ein interessanter Gedanke. Wohlstand als Versuchung, nicht als Segnung. Aber Gott kann segnen und versorgt uns auch. Das stimmt. Und wenn wir die anderen Themen angucken, Thema Gerechtigkeit, es wird in der Bibel die Gerechtigkeit Gottes viel mehr betont als die Liebe Gottes, kommt viel häufiger vor, ist viel mehr Thema. Auch im Alltag, da geht es um gerechte Waage, da geht es um gerechtes Gericht ohne Ansehen der Person. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, da geht es um die Aufnahme von Fremden und die sich integrieren wollen allerdings, sagt die Bibel dazu. Da wird immer wieder gesagt, keine Unterdrückung der Fremden, der Frauen, der Fremden, der Witwen, der Waisen und so weiter. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Das macht einen großen Teil der Tora und der Propheten aus. Jesus hat davon gesprochen, Jakobusbrief schreibt es und so weiter. Also das ist Thema. Und Gottes Gabe und Ziel ist tatsächlich der Friede. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen. Es wird Friede ausgehen. Jesus ist unser Friede, jagt dem Frieden nach mit jedermann. Der Friede Gottes regiere in euren Herzen, sei Schiedsrichter in euren Herzen, schreibt Paulus. Und damit beginnt es, damit dann auch dieser Friede nach außen gehen kann und das im großen Frieden werden kann. Die Gottlosen haben keinen Frieden, sagt die Bibel auch. Und zum Thema Umweltschutz oder Bewahrung der Schöpfung lesen wir in der Offenbarung, Gott wird die verderben, die die Erde verdorben haben. Der Satz ist ernst zu nehmen. Gott wird die verderben, die die Erde verdorben haben. Und wer den Schöpfer liebt, wird auch das lieben, was er geschaffen hat. Und er wird damit sorgsam und liebevoll umgehen. Und mit seinen Mitgeschöpfen, den Mitmenschen und Tieren erst recht. Das ist völlig klar. Also, wo das erste Evangelium stimmt, wo das den Vorrang hat, ordnet sich alles andere so ein, dass es auch biblisch ist und zum Segen wird und gut wird. Ja? Gesagt werden muss aber eben dann auch, wo das Evangelium von der Königsherrschaft Gottes nicht den Vorrang hat oder gar nicht verkündigt und gelebt wird, da degenerieren die anderen Evangelien immer mehr. Und das kann bis dahin gehen, dass wir es nun noch mit einem Missbrauch des Namens Gottes zu tun haben. Und dass unsere Gebäude und Traditionen und selbsterwählten Werte zu Götzen werden. Und unsere Rituale und unser Tun zum Götzendienst. Das kann in den Kirchen und Gottesdiensten beginnen, dass dort Dinge zum Selbstzweck werden und nicht mehr in Wahrheit oder Pflege der Beziehung zum lebendigen Gott der Bibel dienen. Und schaut mal bitte, worüber alles so diskutiert wird bei uns, und welchen Stellenwert das hat und welche Kriterien da angelegt werden. Und dann merken wir ganz schnell, dass bestimmte Einrichtungen, wie es gemacht wird, Traditionen längst zum Götzen und Selbstzweck geworden sind. Dass gar nicht mehr geguckt wird, dient das der Pflege der Beziehung zu Gott, fördert es das oder fördert es das nicht? Ich höre dieses Kriterium kaum. Das geht weiter mit dem Evangelium vom diesseitigen Wohlbefinden, wo der eigentliche Gott der Bauch ist, wie Paulus mal in Philipper 3 schreibt. Ist alles nicht neu, was ich sage. Gab es damals auch schon. Dort spielt Wahrheit keine Rolle mehr, sondern bloß noch das Gefühl. Und das ist satanisch und dämonisch, muss ich mal dazu sagen. Paulus schreibt im 2. Thessalonicher, weil sie die Liebe zur Wahrheit aufgegeben haben, sendet ihnen Gott, ich schreibe mal, dämonische Mächte der Verführung, sodass sie der Wahrheit nicht mehr glauben können, sie nicht mehr erkennen können. Und das ist ganz gefährlich, wenn wir in der Gemeinde nicht mehr gucken, was ist wahr, sondern bloß noch, geht es mir gut damit und funktioniert es. Das ist ganz gefährlich. Das Evangelium vom Reich Gottes hat immer mit der Wahrheit zu tun, immer. Und das ist das erste Kriterium. Und das betrifft noch mehr das Evangelium von der einen Welt. Da wird ja teilweise nur noch die Schöpfung verehrt, statt der Schöpfer. Die gibt es gar nicht, hat sich ja alles alleine entwickelt. Viele sprechen inzwischen von Klimareligion und haben damit was getroffen. Und statt Gott zu fürchten, fürchten wir alles andere und merken so gar nicht, in welche Tyrannei wir geraten. Angstmache ist eines der wichtigsten Mittel von Diktaturen, um ihre Leute zu beherrschen. Und dann guckt bitte mal, was bei uns los ist, wird womit und wie viel Angst gemacht wird. Wo der Mensch vergöttert wird und im Zentrum steht und zum Maßstab wird, statt Gott, da wird auch das Gerede von der Liebe Gottes zur Gesetzlosigkeit. Das sind wir auch als Kirche inzwischen. Und Gesetzlosigkeit schließt zum Reich Gottes aus, sagt Jesus. Ich habe jetzt hier mal so eine Tabelle gemacht zur Zusammenfassung. Also Evangelium von der Königsherrschaft, von der Errettung, von der Kirche, vom Wohlergehen und der einen Welt. Und sag was zur Bekanntheit, zu Gott, was es hervorbringt, zum Gebet und den Methoden. Ich lese das einfach mal so, einfach nochmal zum Wiederholen. Bekanntheit. Evangelium von der Königsherrschaft Gottes, nahezu unbekannt. Evangelium von der Rettung, den Frommen bekannt, der Kirche eher verdächtig. Evangelium von der Kirche, relativ bekannt. Evangelium vom Wohlergehen, den Frommen bekannt. Evangelium von der einen Welt, der Welt am nächsten. Gott ist beim Evangelium der Königsherrschaft Herr, König. Evangelium der Rettung wird Jesus als Retter betont. Die Kirche der dreieinige Gott betont. Beim Wohlergehen der gute Gott. Und bei der einen Welt Gott als Auftraggeber oder ganz im Hintergrund. Was es hervorbringt, Evangelium von der Königsherrschaft bringt Jünger hervor, das Evangelium der Errettung Bekehrte, Evangelium der Kirche getaufte Mitglieder, Evangelium vom Wohlergehen Gesegnete, Evangelium von der Einwelt Aktivisten. Gebet beim Königreich Gottes zentral, Gottes Reich komme, sein Wille geschehe, bei der Errettung wichtig, Gebet um Glauben und für Gläubige, bei der Kirche ritualisiert, hilft, dass es auf unserer Welt und unserem Reich besser wird. Beim Wohlergehen als Bekenntnis und Inanspruchnahme zur Selbsterbauung. Bei der einen Welt auch verzichtbar menschliche Anliegen. Methoden beim Reich Gottes, Gebet, Proklamation, Demonstration, Leben in der Fülle des Geistes. Bei Rettung, Verkündigung, Einladung, Evangelisation. Bei der Kirche Rituale und Bildung. Beim Wohlergehen Lehren, die den Glauben entwickeln, auch Charismatik, Manipulation, bei der einen Welt Engagement. So. Was ich sagen wollte, bitte prüft, welches Evangelium wird unter uns verkündigt. Welches Evangelium hören wir und welches glauben wir? Und nach welchem Evangelium leben wir wirklich? Wenn das Erste und Wichtigste nicht das Erste und Wichtigste wird und bleibt, wird alles andere verkehrt und hält uns von Gott ab, statt uns zu ihm zu bringen. Und ich nenne jetzt nochmal das Evangelium der Bibel, kurz zusammengefasst. Gottes Königsherrschaft ist nahe, stellt euch drauf ein, denkt um, lernt, wie Jesus zu denken und entsprechend zu reden und zu handeln. Glaubt an die gute Botschaft, dass ihr alles Gute bei Gott findet und nur bei ihm. Jesus ist der Messias, Christus, Erlöser, Herr und Sieger, der uns zu dem einzigen Gott bringt, dem Gott Israels und Gott aller Welt. Im Heiligen Geist wird für uns wirksam, was Jesus in seinem Tod und durch seine Auferstehung vollbracht und für uns bereit hat. Soweit mal.